Tolle
مردم یخشی
Leute.
انسانلار.
Persone fantastiche.
Willkommen zum Podcast Tolle Leute. Ich bin Veronika Kabis. Annie Wang ist heute meine Gesprächspartnerin. Annie Wang ist Pianistin. Ja, und die Saarbrücker Zeitung hat mal über sie geschrieben: Selten erlebt man derart elastische Hände und seidenweiche Laufketten. Ein Wunder an Geschmeidigkeit, eindrucksvoll gemeißelte Töne. Annie Wang kann leicht süchtig machen. Davon dürfen Sie sich jetzt selbst überzeugen.
Hallo Frau Wang, wie schön, dass Sie sich Zeit nehmen konnten für unser Gespräch. Herzlich
Vielen
willkommen.
Dank. Vielen Dank für die Einladung.
Sie sind ja wirklich ein toller Mensch, auch in dem Sinne, dass Sie weltweit unterwegs sind. Eine super Botschafterin für Saarland, ne? Den Titel haben Sie bekommen. Auf jeden Fall sind Sie für das Saarland ein richtig tolles Aushängeschild.
Dankeschön. Ja. Ich liebe das Saarland.
Ja, erzählen Sie mir mal warum. Das würde mich jetzt gerade interessieren.
Auch, also ich habe das Gefühl, dass die Saarländer generell eher fröhlicher sind als, na, jetzt sagen wir mal, vergleichsweise mit Berlinern. Also ich wohne ja derzeit in Berlin, da hat man den Vergleich schon ein bisschen. Und man merkt, dass, ja, dass man so ein bisschen leichtfüßiger durch die Welt geht.
Ja, wenn das kein Kompliment ist für die Saarländer. Genau, ja. Und Sie sind, und dann, wenn man es noch kleinteiliger betrachtet, kommen Sie aus Saarbrücken und zwar aus dem Stadtteil Duttweiler. Mhm. Duttweiler ist für Sie auch immer noch die wichtigste Station, wenn Sie hier sind.
Ja,
Ihre Familie lebt noch hier.
Genau, deshalb, gerade aus diesem Grund.
Im Rahmen der interkulturellen Wochen gab es auch gerade nochmal den Kontakt zur Musikschule. Das ist die Musikschule Ihrer Mutter, ne?
Genau.
Erzählen Sie mal ein bisschen, Sie waren da selber Schülerin.
Ich habe wirklich tatsächlich bei meiner Mutter früh angefangen, Klavierunterricht zu nehmen, aber da kam ihr diese schlaue Idee, dass es vielleicht doch nicht so gut ist, dass die Mutter immer ihr Kind unterrichtet. Und ich kam unter die Fittiche von jemand anderem, von einem Kollegen von ihr. Aber mein erstes Instrument war tatsächlich die Geige. Also ich habe sehr lange Geige gespielt und durfte mich dann auch durch alle Instrumente ausprobieren. Also das ist halt der Vorteil, wenn die Mama eine Musikschule hat. Da kann man auch mal Gitarre lernen oder ja, ein bisschen Schlagzeug.
Genau, aber Sie sind dann relativ schnell beim Klavier hängen geblieben?
Ja, tatsächlich. Also früher dachten alle, ich werde wahrscheinlich Violinistin, aber mir persönlich war das Instrument so laut. Also ich mochte es, aber es war am linken Ohr so laut, dass es mich irgendwann so gestört hat, dass ich dachte, nee, dann spiele ich doch lieber Klavier. Auch wenn es gefühlt mehr Arbeit ist, weil mit beiden Händen irgendwie verschiedene Harmonien, also beziehungsweise ganz viele Noten lernen muss. Ja, trotzdem bin ich einfach beim Klavier hängen geblieben. Ja.
Und Sie haben als Kind wahrscheinlich schon sehr viel geübt und sehr viel Freude am Musizieren gehabt. Sonst würde man ja nicht so weit kommen.
Ja, tatsächlich, vergleichsweise mit anderen Kollegen kam die Entscheidung bei mir relativ spät, weil ich tatsächlich ein bisschen nerdy war auch in der Schule. Also ich bin voll gerne zur Schule gegangen. Ich habe gerne Hausaufgaben gemacht und ich habe dementsprechend viele Interessen gehabt. Und da war die Auswahl doch relativ groß, was man später machen könnte. Musik war dann die schönste Nebensache, dadurch, dass meine Eltern schon auf Disziplin achten, sage ich mal, als ich klein war, habe ich natürlich immer geübt. Aber beruflich, ob ich wirklich Pianistin oder Violinistin werden möchte, war noch nicht so fest, bis ich ungefähr 13, 14 war. Also wenn man das mit den heutigen Musikern vergleicht, die jetzt Berufsmusiker sind, das ist schon relativ spät, finde ich, sich da zu entscheiden. Aber dann habe ich richtig losgelegt. Also dann habe ich richtig doll geübt, ja, weil die Entscheidung halt getroffen war.
Was sind Sie für eine Pianistin? Wie würden Sie sich selbst beschreiben? Wo liegen Ihre Interessen und Ihre ganz besonderen Talente?
Tja, wie würde ich mich beschreiben? Ich bin sehr offen, sagen wir mal so. Also ich würde sagen, ich bin eine neugierige Pianistin und lasse mich gerne auch durch andere Kunstsparten inspirieren und arbeite gerne auch genreübergreifend und konzentriere mich nicht nur gerne auf das übliche klassische Repertoire. Mich bereichert es unglaublich, mit anderen Menschen in Kontakt zu kommen und auch mich kreativ mit denen auszutauschen und auch konkret dann Projekte zu machen. Also neben dem klassischen Konzertieren, was man so als Konzertpianisten macht. Ich glaube, das ist das, was mich vielleicht ein bisschen unterscheidet so von den anderen.
Also Sie gehen schon Ihren eigenen Weg und schauen, mit wem könnte ich mich verbinden musikalisch.
Genau, und ich glaube, das macht alle so ein bisschen gaga, also meine Eltern auch, weil man mich nicht so unbedingt in eine Schublade stecken kann. Klar, diese Hauptschublade in Anführungsstrichen ist halt klassische Pianistin, Konzertpianistin, aber dennoch liebe ich es auch andere Sachen zu verwirklichen und kreativ zu sein.
Sie sind ja in vielen Ländern auch unterwegs, wenn nicht gerade Corona ist.
Genau.
Und sind denn Ihre Programme anders, wenn Sie in Deutschland spielen oder wenn Sie beispielsweise in China spielen oder Korea oder den USA?
Die Hauptprogramme, sage ich mal, das Repertoire, das bleibt schon. Also es ist gleich. Allerdings kann ich mich zum Beispiel mit dieser Serie, die ich habe, Anytime, kann ich mich eher hier austoben, weil ich das Gefühl habe, dass man vielleicht hier ein bisschen mehr so die, sagen wir mal, künstlerische Freiheit eher auslebt als in Asien. In Asien richtet man sich doch schon sehr nach dem Westen. Also wenn jetzt hier zum Beispiel was total in ist, erst dann akzeptieren die das, glaube ich, erst dort drüben, dass man das auch so machen kann. Mhm. Ja, dementsprechend würde ich jetzt mal behaupten, dass Programm, das ich dort spiele, vielleicht ein bisschen konservativer ist.
Aber wenn Sie dann hier einen neuen Trend anstoßen, dann kommt er irgendwann dann dort auch an.
Genau, genau. Man muss hier erstmal ein bisschen vorarbeiten und dann kann man es dann rüberbringen.
Sie sprechen auch 6 Sprachen, habe ich gelesen. Welche Sprachen sind das?
Also Deutsch, Englisch, Chinesisch, Koreanisch, Französisch und Spanisch.
Ja, damit kommt man doch schon ziemlich weit in der Welt.
Ja, ist schon praktisch. Also dadurch, dass ich dreisprachig aufgewachsen bin, glaube ich, ja, fällt es mir einfacher, Sprachen zu lernen.
Ja. Ja. Und die Sprache der Musik kommt dann noch dazu. Oder die Sprachen
genau.
der Musik.
Sprachen der Musik, genau.
Wenn Sie so viel unterwegs sind und so viele Sprachen sprechen, wie ist es dann mit einem Begriff wie Heimat? Können Sie damit was anfangen?
Ja, Heimat. Also ich sage immer, meine Heimat ist ja das Saarland, da wo auch meine Eltern sind. Ich gehöre dazu den Typ, der so ziemlich flexibel ist, sagen wir so. Vielleicht dadurch, dass ich so viele Kulturen in mir trage, fällt es mir nicht so leicht, starke Wurzeln vielleicht irgendwie auszuschlagen. Aber trotzdem, es ist schwer, das wirklich zu definieren, muss ich sagen. Flexibel, aber trotzdem schwer, wirklich so tiefe Wurzeln zu bilden.
Ich kenne das so, wenn ein Kind zur Welt kommt und man ihm dann etwas Gutes wünscht, dann sagt man manchmal, das Kind möge Wurzeln haben und Flügel. Und das ist, glaube ich, vielleicht das Bild. So?
Genau.
Dass man
genau.
sowohl diese Verankerung hat, als auch die Leichtigkeit.
Genau, genau.
Ja, Wurzeln und Flügel, vielleicht passt das
sehr
auch.
Schön.
Ja, genau.
Total.
Wie haben Sie das denn erlebt mit der musikalischen Förderung jetzt hier im Saarland? Ihre Mutter hat eine eigene Musikschule. Dafür scheint es ja einen Bedarf zu geben, neben den öffentlichen Musikschulen. Wie muss eine Musikschule sein, damit Talente dort ihren Platz finden?
Das ist eine interessante Frage, weil ich unterrichte ja auch. Ich selber habe ja auch verschiedene Arten von Pädagogik erlebt. Als ich damals zum Beispiel in Frankreich war, habe ich kennengelernt, dass man dort die Kinder erst in den Solfège-Unterricht steckt, also dass sie erstmal diese Musiktheorie lernen müssen und Tonleitern, bevor sie überhaupt richtig Stücke lernen dürfen. Für später ist es super, aber die Freude geht da ein bisschen verloren, meiner Meinung nach. Das macht die Musikschule von meiner Mutter zum Beispiel total aus und das verfolge ich persönlich auch, dass man sich auch Stücke aussuchen darf, dass man einfach die Faszination beibehält an der Musik. Einem Kind ist es egal, von wem das Stück ist, Hauptsache es gefällt. Und dass man das spielen darf. So. Und dass man das als Ziel hat und daran festhält und auf das Ziel hinaufarbeitet und nebenher natürlich immer die wichtigsten Vokabeln dazu lernt. So. Und da ist einfach die Freude dabei. Und man darf auch nicht vergessen, dass heutzutage die Jugend es schwerer hat, sich länger zu konzentrieren. Und da muss man sich einfach anpassen. Dadurch, dass so viel Technik überall im Umlauf ist und man halt Zugriff auf YouTube hat. Und ja, das verändert so viel. Und da muss man sich auch anpassen, finde ich, was die Pädagogik angeht. Und deshalb, finde ich, kann man nicht immer mit diesen, sagen wir mal, altbackenen Methoden rangehen und sagen, okay, du spielst jetzt unbedingt alle C-Dur-Tonleitern in jeder Lage irgendwie und dann sehen wir uns nächste Woche wieder, sondern schon die Faszination muss schon ausgelöst werden und die Freude darf wirklich nicht verlieren, weil sonst wird es auch schwer mit dem musikalischen Nachwuchs, finde ich.
Ja, worauf freuen Sie sich denn jetzt besonders in der nächsten Zeit? Was kommt Schönes auf Sie zu? An Ereignissen, Konzerten, was auch immer?
Im September geht es endlich wieder los mit kleinen Reisen, sage ich mal, innerhalb von Deutschland. Also ich gehe Mitte September nach Baden-Baden mit meinem Kontrabassisten Greg Cohen. Ja, mit ihm habe ich ein Duo gegründet und wir bereichern uns total. Ich lerne voll viel von ihm und er hat ein unglaublich großes Wissen an klassischer Musik auch. Also er ist ja auch klassisch ausgebildet gewesen, als er jünger war und deshalb hat man da immer so einen Punkt, wo man sich trifft. Und wir gehen zum SWR in Baden-Baden und machen da eine Produktion. Anschließend haben wir zwei Konzerte im Saarland, in der Heimat. Aufgrund der aktuellen Auflagen ist es ein bisschen strenger. Wir spielen dafür aber zweimal das gleiche Programm, und zwar einmal in Dudweiler am 18.09. im Bürgerhaus und dann den Tag drauf in Wemmerzweiler am Rathaus. Wenn man Tickets möchte, muss man sich die am besten vorher schon besorgen.
Das sieht so aus, genau. Da muss man sich jetzt sputen.
Ja.
Ich freue mich auch, dass es ein Schülerkonzert geben wird der Musikschule am 3. Oktober. Da kann man Nachwuchstalente hören, habe ich von meinen Eltern erfahren. Ich denke, das ist doch auch immer ein toller Einblick in die Arbeit der Musikschule.
So wie ich mitbekommen habe, wird es ein sehr buntes Programm. Das heißt, es soll ja auch Verbindungen zwischen Kulturen hervorgehoben werden. Und es gibt japanische Musik, natürlich deutsche Musik, chinesische und koreanische. Aufgrund der Auflagen können die Lieder nicht gesungen werden. Deshalb hat man entschlossen, dass mehr auf Instrumenten vorgetragen wird und auch die Melodien mehr auf den Instrumenten hervorgehoben werden. Das fand ich eigentlich total süß. Durch alle Zuhörer dieser wunderschönen Sendung und danke euch für das Zuhören. Ich hoffe, dass euer Alltag ein bisschen süßer geworden ist und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. So, jetzt auf Chinesisch. 谢谢你们大家听我们这个德国叫Podcast Verona Kabis The Podcast. 我希望你们大家都很高兴地过这个Corona日子, 然后希望我们大家以后在有音乐会的时候再重新见面。
Und ich danke Annie Wang für dieses Gespräch. Sie war hier zu hören mit der Toccata Opus 111 Nummer 6 von Camille Saint-Saëns. Ja, und Sie wissen, mehr tolle Leute gibt es auf saarbrücken.de/zip.